Wir reden heute über Paketverfolgung und wie wir sie mehr oder weniger aus Versehen immer mal wieder kaputt gemacht haben. Und das nicht nur bei einem Dienstleistungsunternehmen, sondern tatsächlich bei so einigen. Vielleicht noch zwei, drei Wörtchen zu uns. Mein Name ist Dennis Kniel. Ich war mal Incident Responder und Pentester und Arbeitskollege von Flo. Mittlerweile bin ich wieder Student und du kannst ja gerne dann zu dir sagen.
Genau. Hallo auch von mir. Mein Name ist Florian Bausch, ich bin IT-Forensiker, ich bin Incident Responder, Pentester. Genau, und ich habe mit Dennis zusammen, oder ich arbeite immer noch bei der ENB Research GmbH. Wir machen Pentests und alles rund um IT-Security, haben eine eigene Konferenz. Genau, und das hier ist nicht der erste Vortrag zu dem Thema. Wir waren schon bei verschiedenen Konferenzen und Veranstaltungen und haben auch ein paar Dinge veröffentlicht, Public Disclosures von unseren Findings. Und genau, man sieht so, wir haben uns so durch eine Liste von Dienstleistern durchgearbeitet, DHL, DPD, UPS und GLS. Und erstmal noch einen Schritt zurück. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Alles fängt mit Alkohol an. Also wir haben ein Team-Event geplant, das war noch zu Zeiten, wo man wegen Corona hauptsächlich im Homeoffice gearbeitet hat. Und ja, was wir dann als Idee hatten für unser Team-Event ist, dass wir einfach eine Weinverkostung machen. Dennis hat netterweise bei einem Weingut angefragt, ob die uns Weine schicken können, also jeder Person, jedem Teammitglied. Und deswegen hat er dann auch eine Liste von Tracking-Nummern bekommen, mit der es dann so richtig losging. Und heute stehen wir hier. Und nochmal ein kleiner Exkurs. Wie ist das eigentlich mit den Tracking-Nummern? Da gibt es super viele verschiedene Formate. Im Prinzip jeder Dienstleister, den es so gibt, der hat ein eigenes Format. Teilweise hat ein Dienstleister auch unterschiedliche Formate, je nach Typ des Pakets, das man so durch die Gegend schickt. Manchmal gibt es irgendwelche ISO-Normen, nach denen gearbeitet wird und manchmal auch hier so von der Universal Postal Union ist es, glaube ich, UPU, gibt es auch noch was, aber ne, wir haben jetzt mal beispielsweise hier ein paar Tracking-Nummern mitgebracht. Das waren die, mit denen es angefangen hat. Die sind ein bisschen geschwärzt. Und im ersten Moment sehen die ja ein bisschen zufällig aus oder man sieht nicht direkt das Muster. Deswegen mache ich mal so. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das Erste, was man sieht, ist, wir haben hier vorne einen Präfix. Der war bei uns immer, als wir damit angefangen haben, haben wir gesehen, der ist immer fest, also ist quasi einem Sender zugeordnet, irgendeinem Unternehmen. Und dann haben wir hier noch einen Iterator, also irgendwas, was hochzählt. Das erste Paket, was der Versender quasi losschickt, das hat irgendwie zum Beispiel die 1 und das nächste Paket die 2. Das heißt, wenn wir eine Nummer kennen, können wir hoch- oder runterzählen und finden die vorherigen oder die nachfolgenden Pakete, die der Dienstleister verschickt. Dann kann man sich noch fragen, was ist das hier hinten? Das ist eine Prüfsumme. Und die, wie man die berechnet, findet man im Internet. Und also im Prinzip alles, was wir jetzt so zeigen, was wir quasi herausgefunden haben, war einfach nur Zusammenführen von Google-Ergebnissen oder anderen Suchmaschinen. Und genau, was können wir jetzt mit diesen Tracking-Nummern machen? Wir können natürlich Pakete verfolgen. Wir können dabei sehen, in welchem Zustand sich das Paket befindet. Ist das unterwegs oder schon zugestellt? Hat das mal wieder nicht funktioniert mit dem Zustellen? Und wir kriegen auch zum Beispiel Name und Adresse der EmpfängerInnen raus. Und meistens nicht direkt, aber da kommen wir noch zu. Und wir können so Convenience-Features nutzen. Das heißt, wir können bei den Tracking-Nummern, wenn wir die haben, können wir sagen, okay, ich möchte jetzt mal zugucken, wie jetzt am Tag der Zustellung der Paketbote durch die Gegend fährt und irgendwann bei mir vor der Tür steht. Dann kann ich runterrennen und das Paket direkt aus der Hand reißen. Oder ich stelle einen Wunschnachbarn ein oder eine Wunschnachbarin und dann wird dem das in die Hand gedrückt oder der. Wir können auch sagen, okay, leg das Paket bitte irgendwie hinter das Gartenhäuschen oder in den Gartenteich. Und wir können sowas machen wie Umleitung in die Packstation oder ganz nett auch, bei DHL zumindest, können wir auch Paket direkt noch auf dem Weg zu uns, können wir direkt schon ablehnen. Dann, ohne dass das überhaupt in unsere Nähe kommt, geht das dann direkt wieder zurück zum Absender. So, und jeder weiß, also das sollte jetzt nicht einfach so gehen, dass wenn jemand die Tracking-Nummer kennt, dass er das alles nutzen kann, diese Features. Deswegen brauchen wir irgendein Geheimnis, was zwischen uns und dem Paketdienstleister irgendwie bekannt ist. Darüber kann dann authentifiziert werden oder autorisiert werden, dass ich auch diese Aktion durchführen darf. Aber das Problem ist, die Paketdienstleister sind ja mit uns in keiner direkten Beziehung. Ne? Auch die Geschäftsbeziehung besteht ja zwischen Versender und Paketdienstleister. Und dementsprechend müssen wir jetzt irgendwie gucken, was können wir da machen. Wir könnten da sowas machen wie, nehmen wir den Namen, aber so oft wie Namen irgendwo falsch geschrieben werden, führt das nur zu Problemen. Das gleiche bei Straßenname oder beim Wohnort. Ne? Wenn jemand in Berlin wohnt, wäre das kein sicheres Geheimnis, da es so viele Leute in Berlin gibt. Wir könnten auch einfach die Verantwortung auf den Versender übertragen und dann muss der uns irgendwie ein Geheimnis zuteilen. Aber na, wollen wir uns darauf verlassen, dass das dann sicher abläuft? Wir könnten den neuen Personalausweis mit Online-ID-Funktion nutzen. Aber ja, ihr wisst ja selber, wie oft man das benutzen kann im Internet irgendwo. Wir könnten das auch mit der typisch deutschen Art machen. Wir schicken einfach einen Brief voraus mit dem Passwort oder wir nutzen eine Hotline. Was wir auch machen könnten, wir könnten irgendwie eine E-Mail schicken mit einem Geheimnis, aber da ist auch meistens das Problem, dass der Paketdienstleister unsere E-Mail-Adresse als Empfänger gar nicht kennt. Also worauf hat sich so die Industrie geeinigt? Die Postleitzahl. Und wenn man halt hier mal guckt nochmal, bei DHL sah das so aus, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Bei anderen Dienstleistern sieht das so ähnlich aus, nur Interface ein bisschen anders. Und ja, oben tragen wir die Postleitzahl ein, die schaltet alles frei und dann sehen wir sowas. Zum Beispiel das Live-Tracking, wo jetzt gerade der Paketbote ist, irgendwelche detaillierten Empfängerinformationen, sowas wie, dass der Empfänger die Bibliothek ist, der Firma, wo wir gearbeitet haben oder noch arbeiten in meinem Fall. Und dieses Not at Home, da können wir dann so Sachen machen wie Annahme verweigern und sonstige Sachen. Genau. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn jemand die Postleitzahl benutzt, um diese Features freizuschalten, dann wird diese Eingabemaske doch wenigstens ein bisschen geschützt, oder? Könnte man denken. Gucken wir mal weiter. Okay, also DHL hat sich Mühe gegeben. Die hatten oder haben immer noch Akamai vorgeschaltet. Da ist eine Bot-Erkennung aktiv. Wenn man da zu schnell gegentestet, also irgendwie ganz viele Anfragen in kurzer Zeit schickt, dann wird man einfach geblockt. Also die IP-Adresse wird dann für 10, 20 Minuten auf eine Blacklist gesetzt. Ja, und dann muss man erstmal warten, Däumchen drehen oder ein VPN anschalten oder ausschalten und die IP-Adresse ändern, mit der man im Internet ist. Genau. Bei DPD, das war das zweite, wo wir geguckt haben, da haben wir eben Captures auf der Internetseite gesehen. Bei GLS hatten wir jetzt nicht wirklich Maßnahmen gefunden, da konnten wir relativ schnell durchprobieren. Und bei UPS haben wir auch nicht wirklich Maßnahmen vorgefunden, sondern haben stattdessen sogar manche Infos schon relativ einfach vorgefunden. Genau, und das Ganze hat wie gesagt mit DHL angefangen. Das war einfach, weil wir da die ersten Tracking-Nummern hatten. Später haben wir noch mehr bekommen zu anderen Paketdienstleistern, weshalb wir dann dazu übergegangen sind, auch noch zum Beispiel DPD, GLS, UPS anzuschauen. Und genau, bei DHL gehen wir jetzt mal ein bisschen dadurch, was wir genau uns ausgedacht haben. Und zwar haben wir uns überlegt, naja, alle Postleitzahlen testen ist aufwendig, vor allem wenn wir immer in so Rate-Limit-Sachen laufen, wenn wir geblockt werden mit unserer IP-Adresse. Das ist ein bisschen umständlich, dann das sinnvoll zu testen. Also haben wir erstmal geguckt, wie viele mögliche Postleitzahlen gibt es eigentlich? Also wie viele potenzielle Kombinationen gibt es? Das sind 100.000. Das ist wirklich viel. Aber glücklicherweise sind ja nur 28.000 ungefähr im Einsatz. Und glücklicherweise sind 8.000 davon auch nur für Orte und Stadtteile in Benutzung. Der Rest sind so Sonderpostleitzahlen, sowas in die Richtung wie der Bundestag oder irgendwelche anderen Sachen, so die Stadtverwaltung von Dresden oder so, die hat die 01001. Es gibt auch Gebäude, die eine eigene Postleitzahl haben, wie zum Beispiel The Square, also das Gebäude um den Bahnhof am Frankfurter Fernbahnhof. Das hat eine eigene Postleitzahl und so. Genau, aber nur 8000 sind wirklich quasi für uns interessant, wenn wir einfach irgendwelche normalen Pakete irgendwie analysieren wollen. Genau. Aber das war immer noch zu viel. Also haben wir uns überlegt, geht da noch mehr bzw. weniger? Und wenn wir jetzt nochmal da hingehen und diese Seite hier, also die gibt es so nicht mehr, also diese Infos, die wir da sehen, findet man jetzt nicht mehr bei DHL in der Form. Denn wir finden hier etwas, was uns massiv weitergeholfen hat. Ich zoome mal ein bisschen ran und markiere etwas rot. So, jetzt wissen wir, irgendwas wird in Speyer gemacht. Und was befindet sich in Speyer? Ich habe hier mal eine Karte von Paketzentren der Deutschen Post. Zoome ich mal ein bisschen rein. Und da ist Speyer. So, und Speyer, ne, ist klar, wenn etwas in Speyer bearbeitet wird, wird das nicht in Berlin zugestellt, also wenn das das Empfangspaketzentrum ist, sondern dieses Paketzentrum ist ja nur für ein bestimmtes Gebiet zuständig, für eine bestimmte Region. Also haben wir dann uns überlegt, wie kriegen wir jetzt raus, welche Postleitzahlen von diesem Paketzentrum bedient werden und wie das so im Internet ist. Es gibt eine Menge Nerds. Das heißt, wir mussten einfach nur den richtigen Treffer landen, hatten dann diese Seite gefunden und darüber hatten wir dann die Zuordnung, welche Postleitzahl wird von welchem Paketzentrum der Deutschen Post bedient. Und die Seite hat auch die gleiche Zuordnung für andere Paketdienstleister. Das heißt also, da haben wir ein bisschen Statistik gefahren und haben dann rausgefunden, zu diesen Paketzentren, die es da gibt, gehören im Durchschnitt 227 Postleitzahlen, die davon bedient werden. Die Standardabweichung ist relativ groß mit 99 und wir haben auch Glück in Speyer, da sind nur 128 Postleitzahlen zugeordnet. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, das Paket ist in Speyer, also vor der Zustellung, dann wissen wir auch, wir müssen maximal 128 Versuche machen, um die richtige Postleitzahl zu finden. Aber auch das war uns noch nicht genug, denn wir haben uns überlegt, wie können wir das optimieren? Und dann hatten wir natürlich den Gedanken, naja, dort, wo viele Menschen wohnen, da werden auch viele Pakete zugestellt. Oder es wird zumindest viel bestellt. Und dann gibt es Zensusdaten, da kann man jetzt im Raster nachschauen, das ist, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, ich glaube sowas wie 500 auf 500 Meter oder so auf Deutschland aufgeteilt, wie viele Menschen in so einem Quadrat wohnen. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr Open Source Intelligence betreibt, dann findet man auch wieder eine Seite, wo Nerds wieder zusammengestellt haben, wie viele Leute laut dem Zensus 2011 in einem Postleitzahlgebiet wohnen. Das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber so die Hausnummer stimmt. Naja, dann haben wir auch nochmal geguckt, ein bisschen Statistik gemacht. Wenn wir also 50 Postleitzahlen, also die mit den meisten Einwohnern benutzen, haben wir damit ungefähr 50% der Einwohner von so einem Paketzentrums-Bediengebiet abgedeckt. Das heißt also, wenn wir 50 Versuche machen, haben wir schon eine ziemlich hohe Abdeckung. Genau, also nochmal zusammengefasst, das hier ist unser Ansatz im Allgemeinen. Wir erstellen eine Tracking-Nummer, weil die Tracking-Nummern vorhersagbar sind. Gucken nach öffentlichen Informationen, wo sich das Paket befindet. Dann gucken wir, welche Postleitzahlen gehören zu dieser Region. Sortieren die nach Bevölkerung und dann erst machen wir das Brute-Forcing. Und DHL hat halt eine Bot-Detection, also haben wir ja gesagt, hat uns immer mal wieder ein bisschen Probleme bereitet. Auch in der App und so, überall ist Akamai vorgeschaltet. Aber dadurch, dass wir halt die Anzahl der Versuche so stark reduziert haben, konnten wir uns erlauben, auch einfach mal zwischen den Requests so eine halbe Sekunde zu warten. Und das hat gereicht, um die Bot-Erkennung auszuhebeln. Das heißt also, wenn man eine halbe Sekunde wartet und dann immer wieder einen Request schickt und ungefähr, ich sag mal, 50 Versuche braucht, dann braucht man pro Tracking-Nummer nicht eine sehr lange Zeit, um den Empfänger rauszufinden. Genau. Und ja, wenn man so ein bisschen Python-Skripte schreibt, wir haben halt Sleep-Befehle eingebaut und auch einen undetectable Selenium-Treiber benutzt. Das ist einfach eine Bibliothek, kann man benutzen, um Browser quasi fernzusteuern. Und die rüsten auch, haben so ein Wettrüsten zwischen zum Beispiel Akamai und diesen Entwicklern von dieser Bibliothek, um halt diese ganzen Bot-Erkennungen dann wieder auszuhebeln und so weiter. Ja. Genau, also nochmal zusammenfassend. Wir haben iterierbare Tracking-Nummern. Damit können wir die Kunden von bestimmten Online-Shops zum Beispiel sehr gut angreifen. Wir haben mit der Postleitzahl eine relativ geringe Security. Wir haben Hinweise auf valide Postleitzahlen bekommen. Wir hatten unendliche Versuche, um das Ganze auszuprobieren, solange wir halt einfach nur zwischendurch mal eine halbe Sekunde gewartet haben. Und DHL hat sich auf die Bot-Erkennung verlassen. Das sag ich gleich noch was zu, oder Dennis sagt dazu was. Genau. Und jetzt zeige ich das mal in Action. Also das funktioniert jetzt leider nicht mehr, weil wir haben ja mit den Paketdienstleistern gesprochen, damit die das beheben und haben dann erst veröffentlicht. Aber ich habe hier mal einen Lauf von unserem Skript mitgeschnitten. Man sieht hier, links ist quasi der Browser, der ferngesteuert wird von unserem Skript. Rechts sieht man, dass das Skript eine gewisse Liste von Postleitzahlen als potenziell valide herausgefunden hat und versucht jetzt einfach, geht die durch und hat es gefunden. Also das war wirklich schon alles. Man sieht, es wurde an Dennis zugestellt, besser gesagt an seine Nachbarin. Und wir hatten hier sogar noch einen Sonderfall, denn dieses Paket, da stand in der Paketverfolgung nicht das Zielpaketzentrum, sondern die Zielstadt. Bei bestimmten Sendungsarten steht nämlich oder stand dann nicht das Zielpaketzentrum, sondern die Zielstadt dort im Verlauf. Und das heißt, wir haben dann gesehen, dass ein Paket sollte nach Freiburg gehen. Freiburg hat irgendwas 12, glaube ich, Postleitzahlen und die 13. gehört zu Freiburg in Sachsen, glaube ich, liegt's. Das heißt, wir haben die halt einfach mal alle durchprobiert und dementsprechend hatten wir innerhalb von unter 20 Sekunden die Postleitzahl oder die Empfängerin, den Empfänger rausgefunden. Und das konnten wir sehr effektiv über große Mengen von Tracking-Nummern machen. Unser Skript, das hatte ich dann so eingestellt, das hat nach 50 Versuchen abgebrochen, aber damit haben wir halt trotzdem dann in sehr kurzer Zeit halt einen Großteil aller Tracking-Nummern rausgefunden, wer da jetzt Empfänger gewesen ist. Genau. Und das war's zu DHL. Und jetzt übergebe ich zurück an Dennis.
Genau, mit DHL hatten wir jetzt schon ein bisschen Spaß. Wir sind dann hingegangen und haben mal damals bei der Firma rumgefragt, hey, könnt ihr uns Tracking-Nummern schicken von DHL, dass wir irgendwie ein bisschen rumtesten können, noch ein paar mehr Sachen ausprobieren, weil es gab ja dann irgendwie Sonderfälle, es gibt verschiedene lange Tracking-Nummern, es gibt irgendwie ganz viele Eventualitäten. Und dann haben Leute aber auch gemeint, hey, wir haben irgendwie auch DPD-Tracking-Nummern und diese und jene. Und dann dachten wir uns, ja, warum nicht, dann schauen wir uns doch einfach die anderen auch mal an. Genau, dann DRPD, hat Flo eben schon gesagt, da gab es Captchas. Die Sache ist die, wir haben das Python-Skript dann irgendwie so ein bisschen auf die Webseite von DPD umgebaut und dachten uns, okay, dann kommen die Captchas, dann müssen wir uns da irgendwas überlegen. Aber nee, ohne dass wir irgendwas groß machen mussten, hat das Python-Skript einfach ohne die Captchas funktioniert und die Captchas wurden einfach nie angezeigt. Das heißt, wir konnten einfach direkt mit der Webseite das machen. Und was bei DPD ganz witzig war, die verwenden teilweise Tracking-Nummern wieder. Das heißt, ich bekomme jetzt ein Paket, merke mir die Tracking-Nummer und in einem halben Jahr wird die Tracking-Nummer einfach für irgendein anderes Paket nochmal verwendet. Und dann sind beide Postleitzahlen gültig, sowohl meine als auch die. Ja, so haben wir auch reagiert. Genau, als auch die Postleitzahl der zukünftigen EmpfängerInnen. Und genau, das kann ich auch gleich nochmal zeigen als Beispiel. Jetzt haben wir hier denselben Ansatz gefahren. Wir haben wieder geguckt, wie viele Kombinationen haben wir. In dem Fall ist jetzt so, DPD hat ein bisschen dichteres Netz an Verteilzentren. Das heißt, wir haben weniger Postleitzahlen, die von einem Zentrum bedient werden, was uns das Leben ein bisschen leichter macht. Und dann kommen wir eben drauf, dass wir 50% der Bevölkerung in einem Zustellgebiet eben mit nur 24 Postleitzahlen abdecken können. Was dazu geführt hat, dass wir in 2 Sekunden mit weniger als 10 Versuchen einfach das machen konnten, weil es einfach auch super schnell ging, mit dem Python-Skript gegen die Webseite zu reden, weil keine Captchas, kein gar nichts, und war quasi alles kommandozeilenbasiert dann. Zu den wiederverwendeten Tracking-Nummern, da haben wir so ein Beispiel. Wir sehen jetzt hier, das Paket wurde September 2022 das erste Mal verschickt und in Hamburg zugestellt. Und dann komischerweise ein halbes Jahr später wird die Paketnummer einfach wieder aktiv und dann wurde es nochmal in Ludwigsburg zugestellt. Das heißt, mit der Hamburger Postleitzahl kann man das jetzt freischalten und aber auch mit der Ludwigsburger Postleitzahl. Das war so ein Kuriosum, da haben wir auch leider nicht viel mehr zu rausgefunden. Das passiert wohl gelegentlich mal. Also wenn ihr mal eine DPD-Post-Tracking-Nummer habt, schaut gerne mal nach einem halben Jahr rein, ob ihr da vielleicht nochmal was Spannendes finden könnt. Dann auch nochmal kurz zusammengefasst für DPD, es ist sehr ähnlich. Wir haben iterierbare Tracking-Nummern, das heißt, wir können den versendenden Shop targeten. Wir haben wieder eine Postleitzahl als Secret, schlechte Idee. Wir haben Hinweise auf die valide Postleitzahl, die eben auch wieder angezeigt wurde, in welchem Paketzentrum das Paket bearbeitet wurde. Wir können unendlich oft versuchen und Daten werden irgendwie wiederverwendet und plötzlich sind mehrere Postleitzahlen gültig. Dazu haben wir jetzt auch nochmal ein kleines Video vorbereitet. Wenn gerade der... Ah, da ist er wieder. Genau. Und das dann auf der Kommandozeile sah das dann eben so aus. Wenn gerade der Beamer möchte.
Ja.
So. Ja. Genau, und das ging dann jetzt alles ein bisschen schneller. Also jede Zeile ist jetzt quasi ein Versuch. Und da werden jetzt einfach Postleitzahlen durchprobiert. Gleich findet er die richtige. Genau, dann gibt es die Daten und dann macht er einfach direkt mit der nächsten Sendungsnummer weiter. Genau, und dann seht ihr auch immer, in welchem Postleitzahlenbereich. Das war jetzt gerade eben 7,9, jetzt war 0 irgendwas, wieder im 7er Bereich. Und das geht dann die ganze Zeit so. Wir haben jetzt hier die persönlichen Daten also alle rausgeschwärzt, aber da war auch ein Paket von Flo dabei zum Beispiel. Und wenn man das jetzt parallelisiert, noch ein bisschen optimiert, noch ein bisschen verschiedene IP-Adressen als Quelle nimmt, kann man sich vorstellen, da geht sehr schnell sehr viel an Daten sammeln. Und beim Impact kommen wir gleich mal noch dazu, warum das eigentlich auch alles echt ein Problem ist. Weil ich meine, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, dass es ein Problem ist. Aber da kann man mit den Daten auch interessante Dinge treiben. Genau, dann gehen wir weiter zu GLS. Wie sah das bei GLS aus? Keine großen Probleme, zumindest für uns. Also für uns war es relativ einfach. Es gab kein Rate Limiting, keine Bot Detection. Die Maske sieht ganz ähnlich aus. Paket wurde zugestellt, GLS-Standort Eschbach. Das heißt, wir wissen wieder, welches Paketzentrum zuständig ist. Wir haben oben die Eingabe für die Postleitzahl. Es kommt uns irgendwie bekannt vor. In dem Fall 136 Postleitzahlen pro Zustellbereich, also wieder ein kleines bisschen mehr. Wir brauchen 30 Postleitzahlen für die Hälfte der Bevölkerung abzufrühstücken. Und in dem Fall geht es auch wieder alles relativ schnell. Wir brauchen weniger als 5 Sekunden. Das sieht ungefähr genauso aus wie das Video, was wir eben gezeigt haben. Deswegen lassen wir es mal weg. Es ist sehr, sehr ähnlich. Und auch hier nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben iterierbare Tracking-Nummern. Wir haben eine Postleitzahl als Geheimnis. Wir haben wieder Hinweise auf die valide Postleitzahl. Wir haben unendlich Versuche und kein Rate-Limiting. Also ihr merkt, es gibt da ein gewisses Muster. Und irgendwie hat sich da die Paketindustrie so ein bisschen aneinander angepasst. Jetzt haben wir UPS, das ist so ein kleiner Sonderfall. Bei UPS ist gar keine große Statistik und Postleitzahl-Fricklerei nötig, weil UPS zeigt, wenn man die Sendungsnummer hat, auch einfach so schon ein paar Daten an. Und wenn das Paket zugestellt wurde und in den kleinen Zustellcomputer der Name der Person eingetragen wurde, die es entgegengenommen hat, steht die auch einfach so im Tracking drin. Das heißt, den Namen kriegt ihr einfach for free. Dafür gibt es allerdings nicht so viele andere Optionen. Also man sieht nicht die Adresse, Man sieht nicht, wo das Zustellfahrzeug gerade ist. Es gibt keine Option, die Zustellung zu verändern. Was aber ganz cool ist bei UPS, was sie eigentlich richtig machen, wenn man die Zustelloption ändern will, das geht nach einem gescheiterten Zustellversuch, dann kriegt man eine PIN in die Briefkasten geworfen. Und das ist natürlich ein tolles Shared Secret, weil das kennt nur ihr, die ihr den Briefkasten öffnet, und UPS. Das heißt, ihr könnt das dann da eingeben und die Zustellung ändern. Allerdings, was wir dann noch ganz toll fanden, Haustüren gucken leicht gemacht, wenn es eine Abstellung gab, also das Paket wurde irgendwo hingestellt, dann machen die Zustellenden kurz ein Foto davon. Das Foto kommt in das Webportal rein. Jetzt flackert hier uns das Display ein bisschen. Das liegt an uns.
Keine Ahnung.
Ja, ist er da hinten?
Nö.
Na okay. Naja, auf jeden Fall, ich kann ja schon mal weiterreden. Genau, die Sache ist die, die machen dann ein Foto davon, das wird in das Portal hochgeladen und dann hat man die Möglichkeit, sich das Foto anzeigen zu lassen. Und wie kriegt man das Foto? Gegen die Postleitzahl. Also, altes Problem. Und was da das Schöne ist, man sieht es gerade im Screenshot nicht, aber es steht direkt die Stadt dabei. Ah, jetzt sieht man. Ah, weißt du, wenn du da stehst, ja, ist da besser. Genau, hier sieht man jetzt, es wurde in Limburg an der Lahn zugestellt und Limburg an der Lahn hat, glaube ich, 11 Postleitzahlen. Das heißt, wir müssen dann einfach nur die 11 ausprobieren oder 7?
7.
7 Postleitzahlen. Dann probieren wir halt einfach schnell die 7 Postleitzahlen aus und bekommen dann was Schönes zu sehen. Das darfst du. Ja, nur wenn das Display gerade mitspielt.
Das klingt irgendwie.
Hm. Okay. Versuchen es mal.
Hat jemand die Postleitzahl von der Notebook geraten?
könnte sein.
So, da ist es.
Genau. Und bei UPS sieht es eben so aus, wir geben dem auch wieder eine Sendungsnummer. Das ist jetzt alles ein bisschen langsamer, weil die UPS-Seite, wir hatten zwar keine direkten Anti-Bot-Maßnahmen gesehen, aber es hat sich nicht so ganz deterministisch verhalten, die Webseite. Also manchmal lädt es, manchmal lädt es nicht, manchmal hängt es ein bisschen, aber wir konnten da keinen tieferen Sinn erkennen. Wir hatten einfach das Gefühl, dass die Webseite nicht so gut funktioniert. Deswegen machen wir alles hier ein bisschen langsamer. Und kann natürlich sein, dass es auch Anti-Bot-Maßnahmen sind, also will ich gar nicht abstreiten. Genau, der ruft jetzt immer wieder die Tracking-Nummer auf, versucht dann die Postleitzahl einzutippen und das Foto dann zu sehen. Und dann probieren wir jetzt eben oben rechts, sehen wir die 7 Postleitzahlen. Ne, 9 sind jetzt gerade drin, aber es sind, glaube ich, auch von dem anderen Limburg dabei. Genau, und wenn wir jetzt kurz warten, wie gesagt, jetzt dauert es ein bisschen länger, aber auch das ließe sich parallelisieren und auf jeden Fall noch deutlich optimieren. Das ist jetzt wirklich nur die Vorführvariante. Na, warten wir ein bisschen. Genau. Und wenn wir dann die richtige erraten haben, wir haben es jetzt mal zensiert, aber dann kriegt man halt das Foto von der Haustür gezeigt oder je nachdem, wo das Paket gerade abgestellt wurde. Und naja, schwierig. Also jetzt sind auch noch irgendwie Fotos von den Haustüren von den Leuten mit im Spiel. Macht das Ganze auch auf eine andere Weise dann wieder nicht so optimal. Dafür gibt es eben weniger Möglichkeiten, Einfluss drauf zu nehmen.
Genau.
Genau, Probleme, die wir hatten. Ja, wir haben ein bisschen rumgehakelt. Es gab teilweise nervige Boterkennungen, also die von DHL zum Beispiel. Ja, war mehr so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass wir da jetzt groß was zusammenhacken mussten und uns da heftige Sachen überlegen, sondern wir haben halt einfach irgendwann diese Library gefunden, Selenium Stealth, und dann, ja komm, dann machen wir das so und dann noch ein bisschen Sleep. Also es war mehr so ein bisschen tüfteln und keine große Kunst. Dann die Anwendung, ich habe es gerade schon gesagt, bei UPS, das hat sich so ein bisschen weird verhalten. Mal ist die Seite beim ersten Mal laden nicht geladen, mal beim zweiten Mal, dann hat es aufgehängt und dann, ja, war einfach seltsam. Wir haben die Bindung an physische Prozesse, also wir müssen ja tatsächlich Pakete verschicken, dass wir damit mit dem Tracking arbeiten können. Das heißt, wir sind halt ständig dabei gewesen, uns irgendwelche Pakete hin und her zu schicken. Ja, mussten im Bekannten- und Kollegenkreis irgendwie rumfragen, ob sie uns Sendungsnummern geben können. Wir haben bei UPS versucht, ein Testpaket zu schicken, da wollte Flo mir einen Schokoriegel schicken. Wir haben, glaube ich, insgesamt 5 Stunden gebraucht, bis wir es geschafft haben, als Privatkunde bei UPS was zu verschicken. Das ist wirklich verdammt tricky gewesen.
Und also,
bitte?
Und ein Support.
Und wir mussten mit dem Support zwischendurch noch ein bisschen telefonieren, also UPS Privatpakete verschicken, keine Ahnung, wie das genau geht, aber wir haben es dann irgendwann hinbekommen. Dann Tracking-Nummern bekommen, war halt allgemein so ein Thema, da kommen wir dann auch gleich nochmal auf euch zu, und wir haben es jetzt auch nur für Deutschland gemacht, weil es eben auch für uns am einfachsten war, aber da kommen wir auch gleich nochmal auf euch zu. zum möglichen Impact, warum ist das alles ein Problem? Wir können super viele Daten sammeln, das kommt jetzt auf den Dienstleister an, was wir sammeln können. Wir haben ja ein paar Beispiele schon gebracht. Wir können das senderspezifisch machen, also wir können quasi uns so einen Präfix von einem Versender nehmen und dann gucken, wo verschickt dieser Shop hin. Oder wir nehmen Privatsendungsnummern, bei DHL war es zum Beispiel so, das ist dann halt ein Präfix, was irgendwie für alle möglichen Random-Sendungen benutzt wird. Und wenn wir dann hochzählen, haben wir halt einfach komplett kreuz und quer durch Deutschland Random-Sendungen. Wir könnten damit zum Beispiel Verkaufszahlen schätzen, wenn wir jetzt von einem Shop gucken, wie viele Pakete verschicken die so. Wir könnten Kaufverhalten versuchen zu schätzen. Also wenn wir jetzt sehen, eine Person bestellt einfach einmal die Woche bei einer Online-Apotheke, können wir auch irgendwie versuchen, was von abzuschätzen. Wir können die Demografie der KundInnen versuchen zu schätzen, wo schicken die hin. Da sind der Fantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Wir können die Zustellung manipulieren. Also wir können zum Beispiel bevorzugte Abstellorte angeben und dann auf diesem Abstellort aufkreuzen und uns die Sachen mal anschauen. Wir können uns als Wunschnachbarin eintragen oder einfach irgendwelche anderen Leute, die dann die Pakete bekommen. Wir können die Annahme verweigern. Also wir könnten jetzt auch hingehen und bei einem Shop einfach alle Annahmen verweigern und dann gehen halt alle Pakete von dem Shop zurück. Kann man bestimmt viel Spaß mit haben und ShopbetreiberInnen ärgern. Aber wenn man da auch wieder an die Online-Apotheke zum Beispiel denkt, kann das auch sehr schwierig werden, wenn dann Leute auf ihre verschreibungspflichtigen Sachen warten und die Annahme verweigert wurde und das nie ankam. Ist der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Ansonsten, was kann da damit passieren? Es können Leute gedoxt werden, das will eigentlich niemand. Es ist für Stalking problematisch, weil man auch Leuten damit versuchen kann nachzustellen. Und auch da, persönliche Daten, die irgendwie mit Bestellverhalten zusammenhängen, lassen eben auch viel offen, was man damit machen kann. Wir haben, Flo hat es schon angesprochen, wir haben Disclosure-Verfahren mit den vier Dienstleistern gemacht oder zumindest versucht, sagen wir es mal so, mal besser, mal weniger gut. Bei DHL war es so, es war relativ schwierig, erstmal einen Kontakt zu finden, bis wir dann auf die Idee kamen, wir könnten ja mal einen Job suchen. Und was ihr... Genau, was ihr jetzt oben seht, ist eine Stellenausschreibung für einen IT-Security-Manager und unten steht, dass gerne eine Person Auskunft erteilt und eine Telefonnummer und dann dachten wir uns, komm, wir rufen jetzt einfach mal da an und vielleicht kriegen wir da einfach mal eine Person dran, weil sonst immer irgendwie First-Level-Support und irgendwelche automatisierten Hotline-Systeme und dann haben wir da morgens angerufen und gesagt, hey, wir sind von ENW, wir haben da was gefunden und das klingt irgendwie komisch und die Person am Telefon meinte so, hä, wer sind Sie und woher haben Sie unsere Nummer? Und... Ja, turns out, wir hatten tatsächlich die Nummer vom CISO Post und Paket bekommen. Das heißt, wir hatten direkt auch jemanden an der Leitung, der uns tatsächlich dann weiterhelfen konnte. Da wurden wir zunächst so ein bisschen vertröstet. Das hieß, es gibt technische Maßnahmen, die das verhindern. Und wir haben dann halt das Video geschickt, so ein ähnliches, wie wir es eben gezeigt haben, was eben zeigt, dass diese technischen Maßnahmen, aka Boterkennung, nur so mittelgut bis wenig gut funktionieren. Und dann wurde aber relativ schnell erste Maßnahmen ergriffen. Also es hat dann gar nicht lange gedauert, bis sie aufgehört haben, das Zielpaketzentrum anzuzeigen. Und nach einer gewissen Zeit danach haben sie dann auch angefangen, so ein Rate-Limiting auf Paketbasis zu machen. Also wenn ihr jetzt versucht, bei einem Paket eine Postleitzahl einzugeben und macht es, glaube ich, dreimal falsch, ist dieses Paket für 20 Minuten gesperrt. Das heißt, es dauert einfach fürchterlich lange, jetzt Postleitzahlen da auszuprobieren. Und ihr habt eben viel weniger, also müsst viel mehr Postleitzahlen testen. Und seitdem ist die Angriffsoberfläche ein ganzes Stück kleiner geworden. Wir hatten auch eine sehr gute Kooperation mit DHL. Wir haben auf der Troopers den Talk zusammen mit denen gehalten. Das war ganz cool. Gab es, glaube ich, in der Form auch eher selten. Da haben sie nochmal ihre Seite so ein bisschen dargestellt. Ist auch ganz interessant. Gibt es auch auf YouTube zum Nachgucken. Kleinere Probleme bleiben bestehen, da komme ich gleich noch zu. Und was sie auch dankenswerterweise gemacht haben, sie haben eine Security-TXT eingeführt. Das heißt, es ist jetzt super einfach, einen Security-Kontakt dort zu finden und dann landet man auch direkt bei einer Person, die weiß, was mit so einer Meldung anzufangen ist. Wie sieht es jetzt aus bei denen? Naja, sie haben uns jetzt hier den Weg abgeschnitten. Das heißt, wir können jetzt, weil wir das Zielpaketzentrum nicht mehr sehen, nicht mehr so die Abkürzung gehen, sondern müssten 8000 ausprobieren. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich jetzt ein Paket abschicke aus Karlsruhe und es wird auch in Karlsruhe zugestellt in dem Paketzentrumsbereich, dann ist es so, dass in dem Pakettracking ein Stopp fehlt. Also es gibt keinen Stopp vom Startpaketzentrum zum Zielpaketzentrum gewandert, sondern da ist einfach ein Stopp weniger dann. Und da kann man dann von ableiten, okay, das ist identisch. Und wenn ich dann weiß, was das Startpaketzentrum ist, dann kann ich die Nummer wieder machen mit den Postleitzahlen pro Zustellbereich. Und da muss ich aber wissen, wo sitzt der Shop, der das verschickt halt von diesem Präfix. Also wenn ich jetzt einen Shop weiß, der von hier verschickt, dann gucke ich so lange in seinen Sendungsnummern, bis ich eine finde, wo dieser Stopp fehlt. Und dann weiß ich, okay, das Paket wurde auch in Karlsruhe zugestellt und kann das dann wieder machen. Aber das ist im Vergleich zu dem, wie es vorher war, schon eine deutliche Verbesserung. Wie hat DPD reagiert? Die haben relativ schnell auch reagiert. Da war es Zert la Post mit uns in Kontakt. Das ist das französische Zert der Post, weil DPD wohl irgendwie zur französischen Post gehört. Die haben dann auch ziemlich flott den Hinweis auf die Zielregion entfernt und haben noch mehr Dinge umgesetzt, von denen wir jetzt nicht so genau wissen, was sie gemacht haben. Wir wissen nur, dass unser Skript nicht mehr so gut funktioniert bei denen, beziehungsweise gar nicht mehr. Sie haben irgendwas in der API umgebaut. Unser Brute-Force-Ansatz ist jetzt kaputt. Und da war die Kommunikation eher so, wir haben es denen geschickt. Sie haben geschrieben, hey, wir haben was geändert, passt das jetzt? Wir haben geschrieben, ja, vielleicht könnt ihr das noch machen. Und dann war es gefixt, aber wir hatten keine besonders große Kommunikation, aber muss ja auch gar nicht, funktioniert ja jetzt. Bei GLS war es so, das war dann auch ganz nett, da hatten wir dann regelmäßige Status-Calls zusammen, also wir haben das denen alles geschickt, die haben uns direkt recht ernst genommen und dann haben wir auch direkt mit Verantwortlichen sprechen können, die das am Ende umsetzen und die auch wissen, wovon sie reden. Genau, das war dann ganz praktisch. Die haben dann einige Backend-Systeme angepasst, also die haben tatsächlich relativ viel bei sich umgebaut und dann auch das Ganze genutzt, um nochmal so ein bisschen aufzuräumen allgemein. Das heißt, bei denen hat sich im Backend auch ein bisschen was verändert jetzt dadurch. Dadurch, dass halt Weihnachtsgeschäft bei den Paketdienstleistern ein großes Ding ist und wir so um Weihnachten rum mit denen Kontakt halten, hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und genau, mittlerweile haben die aber auch einige Maßnahmen umgesetzt, die das Ganze deutlich erschweren. Bei UPS war es so, wir haben quasi keine Möglichkeit gehabt, jemanden zu finden, der irgendwie als Security-Kontext dienen könnte. Wir haben viele Kontaktversuche unternommen. Genau. Ein Kollege von uns hat sich tatsächlich beworben auf eine Stelle in der IT-Security bei UPS. Die wurde leider abgelehnt, ohne dass wir mit jemandem reden konnten vorher. Genau, und wir haben dann eine E-Mail irgendwann mal geschickt mit einem Proof of Concept und in dieser E-Mail war die Sendungsnummer angegeben, die wir für das Proof of Concept genutzt haben und das System von UPS oder die Person, die das bearbeitet hat, ging davon aus, dass wir Informationen zu dieser Sendung wollen und hat uns dann in der Antwort-E-Mail stand halt dann, hey, euer Paket wurde doch zugestellt, irgendwie kein Problem. Und was aber noch ein nettes Detail war, in der Sendungsverfolgung stand nur der Nachname von der Person und in der E-Mail stand dann auch der Vorname von der Person, an die das Paket ging. Also auch noch mal ein kleines Leck. Und ansonsten sah die Reaktion eigentlich im Großen und Ganzen so aus, die wir bekommen haben. Also das war's. Viel mehr war da leider nicht zu holen. Vielleicht noch mal zusammengefasst. Ist es eine schlechte Idee, eine Postleitzahl als Shared Secret zu nehmen? Ja, ist es, wenn man Hinweise auf das Ziel gibt, was die Postleitzahl einschränkt. Wenn man damit sensitive Informationen freischaltet oder eben Zustelloptionen, das heißt in dem Fall auf jeden Fall eine schlechte Idee, die Postleitzahl zu nutzen als Shared Secret. Was würde ein sicherer Prozess hier machen? Bessererweise sichere Secrets verwenden, am besten irgendwas Längeres, Zufälligeres, was nicht irgendwie an geografische Sachen gebunden ist. Es wäre gut, nur notwendige Informationen anzuzeigen, weil warum muss jemand unauthentifiziert wissen, in welchen Paketzentren Pakete bearbeitet werden und auch eine Verlassen auf eine Boterkennung. Die Boterkennung hat uns das Leben ein bisschen schwerer gemacht, aber hat auch nur dazu geführt, dass wir halt eine Woche länger gebraucht haben, um das Ganze zusammenzubauen oder zwei oder drei. Genau, auf Boterkennung kann man sich eigentlich kaum verlassen, weil Katz-und-Maus-Spiel, die Dinger kann man austricksen, dann macht man es halt ein bisschen langsamer oder parallelisiert, ist alles möglich. Ein guter Disclosure-Prozess, da haben wir zumindest mal zwei sehr gute Disclosure-Prozesse gesehen. Einen, der einfach voll in Ordnung war, kann man gar nichts sagen, und einen, der nicht existent war. Es wäre cool, wenn es einfach wäre, einen Security-Kontakt zu finden. Am besten eine Security-TXT, weil das so der standardisierte Weg ist. Am besten kriegen wir auch noch Feedback, also wir schreiben dorthin und dann antwortet uns jemand und sagt uns, ja, das haben wir auf dem Schirm, wir kümmern uns drum, oder gebt uns noch ein bisschen Zeit oder. Und natürlich wäre es super, wenn das Problem zeitnah behoben wird, weil es stehen eben personenbezogene Daten von allen möglichen Menschen, die da gar nichts für können, dass sie das Problem haben im Raum. Das wäre super. Genau, noch als kleines Fazit. Boterkennungen helfen nur bedingt und auch nur sehr bedingt. Es gibt Frameworks zum Austricksen, Parallelisierung, VPNs. An einer Stelle gab es eine Art Boterkennung. Dann war irgendwie, wenn man es mit Python Requests gemacht hat, ging der Header halt nicht. Dann haben wir halt einen Header von Originalanfrage genommen, der ging dann. Also so ganz simple TaschenspielerInnen-Tricks. Genau, die Schutzmaßnahmen, die es gibt, also diese Postleitzahl kann auch bedeutungslos gemacht werden durch die Informationen, die im Internet einfach schon rumschwirren. Die Wiederverwendung von Daten ist ein Problem, also wie bei DPD, wenn die Tracking-Nummern wiederverwendet werden. Und es ist eben so, wir haben dann auch mit einigen Verantwortlichen gesprochen, das ist historisch gewachsen, dieses System, diese Sendungsnummern, die gibt es schon seit x Jahren. Die sind früher halt weniger digital gewesen, dann irgendwann wurde das ins Internet gekehrt. Dann hängen da unfassbar viele Systeme von Versendern dran, von Empfängern, von großen Unternehmen, irgendwelche SAP-Systeme, die da dranhängen. Also das System einfach mal umstellen ist halt nicht. Und zum Beispiel die Tatsache, dass die Sendungsnummern hochzählen, da wurde uns ganz klar gesagt, das wird sich nie ändern. Das ist einfach so, die Sendungsnummern zählen hoch, das System ist so fundamental da drin. Es gibt noch irgendwelche internationalen Poststandards, die da drin hängen, dann kommt irgendwann noch das Gesetz, was irgendwie den Postverkehr regelt. Also das ist wirklich unfassbar kompliziert und im Großen und Ganzen gefixt 100% wird schwierig, also da so einen Secure-by-Design-Prozess reinzubekommen. Mal schauen, ob das jemand schafft, aber es gibt eben schon Möglichkeiten, so Angriffe sehr stark auszubremsen. Vielleicht noch ein kleiner Call to Action an euch hier, weil ihr so schön viele Menschen seid und vielleicht sehen auch noch ein paar den Stream oder schauen sich das Video danach an. Schaut selbst mal, wenn ihr Tracking-Nummern habt von irgendwelchen Dienstleistern, wie sieht das da aus, wie schaltet man da was frei. Wenn ihr ein bisschen technisch versierter seid, guckt doch mal in die Developer-Tools rein, was da so netzwerkseitig für Requests geschickt werden. Bastelt da mal ein bisschen rum und schaut mal, wie das da aussieht. Vor allem auch gern außerhalb von Deutschland, weil wir haben halt, gut, UPS stellt auch international zu und DHL und so auch, aber bei DHL zum Beispiel funktioniert die internationale Sendungsverfolgung auch wieder anders. Also da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten, wo noch was schlummern könnte. Und ihr habt ja gesehen, wir haben uns jetzt 4 angeschaut, 5 angeschaut, einer war in Ordnung, aber 4 waren problematisch. Also da ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass man noch was zu finden gibt. Ihr kennt jemanden bei UPS, sagt uns bitte Bescheid. Vermittelt da gerne den Kontakt, weil uns wäre auch dran gelegen, dass sich da was ändert und das vielleicht ein bisschen besser wird. Und ansonsten erzählt es auch gerne weiter. Also Tracking-Nummern, probiert es aus. Schaut, ob ihr Leute kennt, die irgendwie vielleicht auch mal bei einem exotischen, bei einer Spedition oder sowas, weil Speditionen hatten wir jetzt auch gar keine. Genau, und wenn ihr euch das nicht zutraut oder so oder Hilfe braucht oder gerne euch denkt, okay, ich habe jetzt was gefunden und bin mir nicht sicher, schreibt uns auch gerne eine E-Mail, die Kontaktdaten stehen am Ende, die Folien kommen auch online, also meldet euch dann gerne. Sonst können wir eigentlich sagen, wir haben eine sehr gute Marktabdeckung erreicht mit unserer Lösung. Um es ein bisschen marketingmäßig zu sagen, also DHL hatte irgendwie 2021 so einen Anteil von größer 40%, die anderen so 5 bis 15 jeweils. Und auf dem Bild hier haben wir, glaube ich, so insgesamt so um die paar 90% des deutschen Paketmarktes und Amazon und Hermes haben wir jetzt hier nicht dabei gehabt, aber die anderen waren alle dabei. Also wir haben da eine echt gute Abdeckung erzielt. Ansonsten vielen Dank, dass ihr hier wart und zugehört habt und wir haben jetzt auch noch ganz gut Zeit für Fragen. Also stellt gerne eure Fragen.
Vielen Dank erstmal für diesen sehr coolen Vortrag. Wir haben jetzt noch 15 Minuten für Fragen. Es wäre nett, wenn die Fragen kurz sind und mit einem Fragezeichen enden. Und genau, dann fangen wir jetzt einfach irgendwo an und bitte ins Mikrofon sprechen, dass ihr nachher auf der Aufnahme auch zu hören seid. So, fangen wir einfach mal vorne an.
Ja, hallo, vielen Dank für den Vortrag. Es gibt ja bei Paketverfolgung unterschiedliche Arten. Also es gibt Basic Tracking und auch diese advanced Option. Wurde denn schon nachgeprüft, ob das Problem auch für die anderen Versionen des Trackings gefixt wurde?
Also bei DHL zum Beispiel war es ja so, dass die, Flo hat ja erzählt, bei dem einen Paket war die Stadt als Ziel angegeben und nicht das Paketzentrum. Und das war auch so ein Paket, was mit vereinfachter Sendungsverfolgung oder wie sie es nennen, verschickt wurde. Und da wissen wir zum Beispiel, dass es da auch rausgenommen wurde. Aber wir hatten tatsächlich nicht die Vielzahl von allen Paketen, von allen Dienstleistern. Also auch da, wenn euch da mal was in die Hände fällt oder so, sagt oder schaut gerne mal nach und sagt Bescheid. Zumindest bei denen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, würde ich sagen, ist das schon gegeben, dass das auch mal ganzheitlich betrachtet wurde, das Problem. Bei den anderen, gute Frage.
Danke.
Ist das jetzt aus?
Das geht. Eins. Ja, jetzt geht's. Mir ist aufgefallen, dass ihr eure regulären Ausdrücke nicht verankert habt. Die 67er Postleitzahl, die da drin war, das ist Limburger Hof. Das hätte bei Limburg nicht mit rauskommen sollen. Und
ja.
Und wie lange hat eure Firma eure Privatpakete bezahlt?
Genau. Wir haben auf Firmenkosten tatsächlich nur ein oder zwei Pakete verschickt und der Rest war natürlich Paketbestellungen aus privatem Interesse.
Und zur Verteidigung mit Limburger Hof. Wir hatten ja auch bei Freiburg zum Beispiel das falsche Freiburg noch mit dabei, aber es ging halt so schnell, dass es uns eigentlich egal war, ob wir da jetzt 9 oder 15 Postleitzahlen haben. Aber gut aufgepasst, sehr gut.
Wenn ich es richtig herausgehört habe, habt ihr gesagt, dass ihr noch einen anderen Dienstleister untersucht habt, den ihr gar nicht jetzt genannt habt, oder habe ich das falsch verstanden? Welcher war das? Also der gut war?
Also wir hatten uns noch einen angeschaut, der es einfach von Anfang an gut gemacht hat.
Wollt ihr den nennen oder wollt ihr es bewusst nicht?
Haben wir nicht drüber nachgedacht, vielleicht erstmal nicht.
Okay. Aber man kann sich ja die Slide angucken, wo die Paketdienstleister abgebildet sind und und nachdenken.
Okay, das ist eine andere Frage. Ihr habt am Anfang eine Tracking-Nummer als Beispiel gegeben, wo die Dreiziffer hoch iteriert wird. Also mit, genau. Habt ihr mal getestet, was passiert, wenn das mal voll läuft? Also wenn mal, keine Ahnung, 999 Pakete versendet wird?
Also wir waren bei dem, haben wir das ein bisschen schematischer gezeigt. Das Präfix ist, glaube ich, ein bisschen weiter links. Und ich gehe stark davon aus, dass das Präfix dann vielleicht auch einfach hochzählt oder die Person, die das verschickt, ein neues Präfix bekommt. Das war jetzt ein bisschen vereinfacht. Also kann schon sein, dass das Präfix weiter vorne anfängt.
Genau, also bei einem Paketdienstleister, da habe ich das mal bei einem größeren Versender nachvollzogen, dass dann quasi neue Blöcke allokiert worden sind bei diesen Präfixen. Also da werden dann einfach neue Nummernkreise vergeben.
Kann ich? Okay. Ihr habt ihr euch jetzt angeschaut, wie das ist, wenn man deutschlandweit alle Empfänger oder möglichst viele Daten von verschiedenen Empfängern sammeln möchte. Wenn mich jetzt aber von den verschiedenen Postleitzahlen zum Beispiel nur eine interessiert, weil das zum Beispiel ein besonderes Regierungsgebäude ist, dann wäre es ja theoretisch immer noch möglich, die hochzählenden Tracking-Nummern durchzugehen und eben zu prüfen, ob diese eine Postleitzahl funktioniert. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, um das zu umgehen, oder bekommt eventuell bald irgendein Institut keine Post mehr?
Genau. Also bei den verschiedenen Paketdienstleistern, da ist mittlerweile, ich glaube bei allen oder teilweise zumindest, so ein Rate-Limiting dann auf die IP. Das heißt, wenn man von der gleichen IP halt ganz viele Tracking-Nummern, aber immer mit der gleichen Postleitzahl probiert, wird irgendwann die IP gesperrt. Das heißt, man muss dann natürlich, man kann das auch wieder umgehen. Da kann man sich nicht gegen schützen, aber solange man, das ist auch wieder das Katz-und-Maus-Spiel, da kann diese Erkennung von Brute Forcing einen nur so ein bisschen aufhalten wahrscheinlich.
So, Test 1, 2, 3. Hervorragend. Ihr hattet auf der UPS-Seite eure Sendungsnummer nicht maskiert, aber das Bild fiel mir auf.
Oh, danke. Aber bei UPS war die Sendungsnummer, die ist schon abgelaufen. Die ist nicht mehr gültig, aber danke.
Würde ich jetzt auch sagen.
Das haben wir heute Morgen nochmal getestet.
Genau. Die eigentliche Frage ist, die Postleitzahl, da kann man nichts dran ändern. So, ob man personenbezogene Daten anzeigen muss, sei mal in den Raum gestellt. Der eigentliche oder einzige Weg, der mir einfallen würde, wäre, die Sendungsnummer so lang zu machen, dass Erraten einfach nicht mehr möglich ist. Wie ist eure Sicht da drauf? Jetzt mal davon ausgehend, dass man sowas ja nur auf dem Weg zwischen Empfänger und Backend-System machen muss. Das sind ja eigentlich nur zwei Kommunikationswege. Ich kriege eine Sendungsnummer und ich gebe die irgendwo ein. Was irgendwie im Hintergrund damit passiert, muss uns erstmal nicht interessieren. Wäre das eine Möglichkeit aus eurer Sicht?
Also du meinst, dass quasi nochmal eine vor die echte Tracking-Nummer eine zweite Tracking-Nummer gelegt wird, die für die an den Empfänger geschickt wird?
Also ganz platt, die Tracking-Nummer einfach signieren, dann ist Enumerieren faktisch nicht mehr möglich. Wäre eben bislang das Ding, aber würde das das Problem grundsätzlich angehen?
Das Problem ist ja eigentlich, dass wir keine guten Secrets haben und es müsste ja eigentlich gar nichts angezeigt werden auf Basis der Tracking-Nummer. Also es wäre ja auch irgendwie in Ordnung, wenn die Tracking-Nummer iterierbar ist, wenn das Secret gut ist. Und das wäre ja auch so, Benutzername darf man ruhig wissen, Passwort ist geheim. Und wenn wir jetzt die Tracking-Nummer so verkomplizieren, dass sie auch geheim wird, ist sie irgendwie auch Teil des Geheimnisses, wäre bestimmt auch eine Möglichkeit. Aber das ist genau das, was uns gesagt wurde. Also die Tracking-Nummern haben halt ihre Längen, die haben ihre Formate und vor allem daran wird sich am wenigsten was ändern.
Okay, danke.
Meines Wissens gibt es auch den ein oder anderen externen Anbieter, der das Tracking für unterschiedliche Lieferdienste anbietet. Habt ihr geguckt, ob ihr darüber vielleicht auch noch Informationen finden könnt, die euch helfen?
Haben wir nicht gemacht.
Aber gern den Namen uns per E-Mail schicken von den Anbietern.
Ist tatsächlich in China ganz weit verbreitet, dass man einen zentralen Suchdienst hat.
Okay, cool. Sehr gut zu wissen. Vielleicht haben die ja noch andere APIs, die sie anzapfen.
Wäre UPS nicht einfach ein Fall für die neue Bundesdatenschutzbeauftragte?
Ja, also... genau, also wir hoffen ja immer noch, dass wir irgendwie eine Reaktion bekommen, ohne dass wir auf anderem Wege Kontakt aufnehmen müssen.
Aber es wurde auch schon ans CISA, glaube ich, mal versucht zu eskalieren. Steht auch in dem Blogpost.
Genau.
Und das wurde auch, also weil UPS ja ein US-amerikanisches Unternehmen ist, aber da ist leider nichts passiert. Aber ist auch im Blogpost nachzulesen. Ja. Aber gute Idee, könnten wir eigentlich auch noch machen.
Ich verstehe, dass nichts am Format von Tracking-Nummern gemacht werden kann. Allerdings, wieso müssen wir Tracking-Nummern als Tracking-Nummern verwenden? Also wieso nicht einfach eine andere Nummer, wieso schickt der Zusteller nicht einfach eine andere Nummer, die besser ist an seine Kunden? Und die Tracking-Nummer können Sie gerne weiter für Ihre internen Systeme verwenden, wie Sie lustig sind, aber...
Das ist natürlich eine Option. Ich hoffe, die Leute gucken zu von den Paketdienstleistern und nehmen die Idee mit. Ansonsten, wir haben manchmal noch so ein bisschen Kontakt zu bestimmten Ansprechpartnern, dann können wir mal noch was in die Runde werfen. Eigentlich keine so schlechte Idee.
Hi, folgende Frage. Stellen wir uns mal vor, man arbeitet in einem großen deutschen Online-Shop und benutzt und hat ein forscherisches Interesse daran, vielleicht mal zu schauen, ob man über Konkurrenten gewisse Versandprofile oder Versandstatistiken generieren könnte. Was hindert mich daran, jetzt sagen wir mal mit den zusätzlichen Maßnahmen, die DHL eingebracht hat, sagen wir mal mittels Tor die Absender-IP-Adresse zu verschleiern und dann statt einem Paket durchzuprobieren, einfach Tausende auf einmal durchzuprobieren und dann im Endeffekt doch für viele Pakete gleichzeitig irgendwann valide persönliche Daten da irgendwie raus zu extrahieren. War das bei euch einfach nicht im Scope oder ist das, denke ich, dazu einfach? Oder habe ich zu viel kriminelle Energie?
Forscherisches Interesse heißt das. Naja, also natürlich durch massives Parallelisieren kann man da viel von diesen Maßnahmen umgehen, aber man muss bedenken, was zum Beispiel bei DHL ja implementiert wurde, ist, dass eine Tracking-Nummer nach 3 fehlgeschlagenen Versuchen erstmal für eine Zeit gesperrt wird, für egal welche IP, die kann dann einfach, kann niemand mehr testen dagegen. Genau, und dann braucht man aber genug wieder quasi Exit-IPs oder Exit-Knoten, damit man auch wieder tausende Anfragen schicken kann, sonst ist halt quasi der eine Tor-Exit-Knoten nach 20 Versuchen oder so auch erstmal blockiert.
Aber ein richtiges Secure by Design ist da nicht so wirklich drin.
Genau, aber je mehr man parallelisieren kann, desto einfacher wird es zu umgehen, ja.
Ja. Ich meine, dass jetzt auch moderne Briefmarken für normale Briefe, haben die nicht auch so ein Basic-Tracking oder so? Habt ihr da schon reingeguckt?
Es gibt Tracking, wir haben aber nicht reingeguckt und da sind relativ wenig Informationen drin. Ja, aber wir haben da nicht tiefer reingeguckt.
Aber schickt uns gern welche.
Meine Frage, und zwar, warum benutzt ihr eigentlich nicht die REST-API von DHL? Also ich bin hier.
Ach, da hinten.
Ja. Dagegen zu reden, dass da war die Akamai-Bot-Erkennung noch dazwischen. Direkt gegen die API zu reden, da braucht man einen Token, irgendwie, was da noch von Akamai dazwischen reingepackt wird. Und
dann wärt ihr identifiziert gewesen.
Ja, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, wie das berechnet wird und das muss man dann alle paar Requests wieder austauschen und da ging es genauso schnell, das einfach so zu automatisieren. Das war auch mehr so dahin gehackt, das war jetzt nicht wirklich super viel Optimierung drin, sondern wir wollten zeigen, dass es geht und wir haben jetzt nicht super viel Zeit investiert, um da das jetzt irgendwie noch ein paar Sekunden rauszukitzeln oder so.
Frage in eigenem Interesse, kann ich als End-User irgendwas machen, um es von meiner Seite secure zu machen?
Ja, man ist da leider als Person, die was bestellt, so ein bisschen ausgeliefert, weil man ist ja auch nicht direkt in der Geschäftsbeziehung mit dem Paketdienstleister. Bei DHL zum Beispiel war es so, wenn DHL weiß, dass du das bist und einen Account bei denen hast, dann geht es schon, zum Beispiel, wenn du eine Packstation bestellst. Ja, sonst ist man da leider ein bisschen ausgeliefert tatsächlich. Also es ist halt so, dass man da wenig machen kann leider.
Aber wir haben ja was gemacht. Wir haben es zumindest genau. Versucht zu verbessern. Und dadurch ist es zumindest schwieriger geworden, dass man sozusagen angegriffen werden kann.
Oder man sucht sich halt irgendwie ein Postfach. Wäre vielleicht. Also man kann halt versuchen, dass die Informationen, die angezeigt werden, weniger Aufschluss geben. Das geht natürlich auch.
Sind für euch alte Tracking-Nummer auch interessant? Also sowas... Wenn ich jetzt mein Postfach durchgehe und einfach alle alten Mails von DHL nehme und euch die vorwerfe, sollten wir das alle tun, wenn wir heute nach Hause kommen oder am Montag oder andere Dienstleister also, natürlich. Also
da
wie ist es mit DHL? Ist es noch interessant oder ist es eh raus? Sind alte Tracking-Nummern von anderen Dienstleistern interessant? Wie wäre das?
Also wenn es alte sind, dann solltet ihr vorher nochmal gucken, ob die nicht schon abgelaufen sind, ob man überhaupt noch Daten darüber abrufen kann, irgendwo in den Webinterfaces. Ansonsten, ja, wenn sich daraus vielleicht ein neuer Ansatz ergibt, wie jetzt das, also die ganzen Schutzmaßnahmen, die jetzt implementiert sind, wie wir die doch nochmal aushebeln können. Weil im Moment ist wirklich, ja, man muss halt viel mehr Zeit mitbringen, um die richtigen Postleitzahlen zu erraten. Und aber wenn ihr da eine Idee habt, kommt gerne auf uns zu.
Ist das Penetration Testing rechtlich eine Grauzone oder wie sieht es da genau aus? Vor allem auch mit der Veröffentlichung der Daten?
Also Veröffentlichung von Daten.
Also ich meine Veröffentlichung der Sicherheitslücken.
Genau. Wir haben das bei uns über die Firma gemacht, dass erstmal bei uns eine entsprechende Person auf die Unternehmen zugegangen ist und da Kontaktdaten und Infos ausgetauscht hat. Und dann sind wir erst da reingekommen, wenn quasi klar war, dass wir da nicht irgendwie direkt belangt werden. Aber wir haben schon versucht, jetzt nicht da irgendwie großflächig Daten abzugrasen und haben die auch nicht gespeichert. Aber ja, so ein bisschen grauzonig war das schon.
Ja, wir sind aber mit den Paketdienstleistern, wir sind auf die zugegangen, haben sehr viele Kontaktversuche teilweise unternommen. Wir haben denen sehr viel Zeit eingeräumt, das zu fixen. Wir haben mit denen gesprochen. Also ja, wir haben da wirklich versucht, das Beste zu tun, dass es dann am Ende auch gefixt wird und dann eben ja Disclosure-Verfahren durchgeführt.
So, wir sind jetzt leider am Ende unserer Zeit, was die Fragen angeht. Ich weiß nicht, ob ihr nachher noch privat Fragen beantworten wollt.
Wenn ihr uns nochmal irgendwo seht.
Genau.
Und dann nochmal vielen Dank für den coolen Vortrag.